Ja, vielen Dank. Das habt ihr sehr beeindruckend dargestellt. Wenn ich es recht verstanden habe, warst du in Weiß Jesus? Sehr gut. Der du eigentlich Menschen und sicher auch ganz besonders die Frau dazu bestimmt hast, froh und frei und fröhlich zu leben, auch Männer natürlich. Und wir haben gesehen, wie ein Mensch zugrunde gerichtet werden kann und wie er auch abgehalten werden kann, wieder zurückzufinden in die Arme Jesus, von Jesus. Aber wie wohltuend es am Ende ist, wenn doch jemand bei Jesus ankommt. Und es ist gut, dass ihr das ganz am Anfang so vorgeführt habt. Wir haben in der Lebensgemeinschaft immer wieder Menschen, die ein Stück zerstört sind vom Leben. Die ein Stück zerstört sind von den Werten, die sie vermittelt bekommen haben, die sie gelebt haben. Und die sie zerstört haben, weil es nicht Gottes Werte waren. Weil es Werte waren, die aus einer gottlosen Welt kommen oder die vielleicht direkt aus dem Angebot Satans kommen, sag ich mal. Und es ist dann manchmal so wohltuend zu erleben, wie sie begreifen, bei Jesus ist Leben. Und da kann ich das, was mich bisher kaputt gemacht hat, einfach ablegen. Ich möchte zu Beginn zwei Verse, die jetzt noch nichts mit dem Thema zu tun haben, aber ihr werdet sehen, doch etwas mit dem Thema zu tun haben, vorlesen. Aus dem Johannesevangelium. Da steht, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist das Schöne, dass wir als Menschen, auch wenn es um den ganzen Bereich, sag ich mal, der Freundschaft, der Beziehung, der Sexualität geht, dass wir da weder ohne die Wahrheit Gottes leben müssen, noch ohne die Gnade Gottes. Wir haben in der Lebensgemeinschaft mehrere, die schon uneheliche Kinder haben, mehrere, die schon gescheiterte Beziehungen haben und die richtig zunächst mal kaputt sind davon. Und die dann zunächst mal die Gnade Jesu kennenlernen dürfen und das Geschenk erfahren dürfen, dass sie zu Jesus so kommen dürfen, wie sie sind, mit allem Schrott, den sie in ihrem Leben gebaut haben. Und dass sie dann nach und nach begreifen dürfen, was lief denn falsch in meinem Leben? Warum bin ich denn da gelandet, wo ich heute bin? Was ist denn in den Augen Jesu falsch gelaufen? Wo hat denn die Wahrheit gefehlt in meinem Leben? Und sie dürfen das dann Stück und Stück erleben und erfahren und nachlernen sozusagen. Und sie kommen dann in die Wahrheit Jesu und das verändert ihr Leben grundlegend. Und da möchte ich euch einen anderen Satz vorlesen auf dem Matthäusevangelium. Jesus hat mal gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus hat es in eine Umwelt hineingesprochen, wo ganz viele Menschen total beladen waren durch ihre Lebensweise. Und durch die Lebensweise, die sie von anderen mitbekommen haben, die sie geprägt haben. Es ist nicht in erster Linie ein Satz hier, sag ich mal, der dann einen Wert hat in meinem Leben, wenn ich mal gerade so eine kleine depressive Phase habe, dann hat der auch einen Stellenwert. Aber da geht es um Menschen, die wirklich mühselig und beladen sind, weil sie den falschen Weg gegangen sind. Und die dürfen dann zu Jesus kommen und die dürfen lernen, das Joch Jesu auf sich zu nehmen. Was meint die Bibel damit? Sie meint damit, wenn ein Rind im Joch geht, was sind das? Zwei Rinder. Und das eine Rind muss mit dem anderen Rind, mit dem Zugochsen sozusagen mithalten, weil das über das Joch verbunden ist. Und das ist dieses Bild, das wir alle lernen dürfen in unserem Leben, im Joch mit Jesus zu gehen. Das heißt, Jesus sagt, wo es lang geht und ich bin gefangen. Ich kann und soll nicht mehr einfach einen anderen Weg gehen. Das tut dann weh. Stellt euch mal vor, der Zugochse will geradeaus und der andere Ochse will nach rechts abbiegen. Das geht nicht. Das tut dem unwahrscheinlich weh. Der bleibt dann in der Spur. Und das ist gut so. Und das Interessante ist, hier sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn Jesus ist jemand, der uns nie zwingt. Ihr habt die freie Wahl. Jeder von euch hat die freie Wahl, ob er in Zukunft die nächsten Jahre zum Beispiel dieses Thema Freundschaft, Beziehung, Sexualität, ob er das unter dem Joch Jesu, im Joch Jesu lebt oder unabhängig von Jesus. Ob Jesus da sozusagen mitgehen darf in diesem Bereich oder ob er nicht mitgehen darf. Wenn er mitgehen darf, dann sagt Jesus hier, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bin jetzt über 30 Jahre verheiratet. Und ich muss euch sagen, ich kann euch gar nicht sagen, was für eine Bewahrung ich in meinem Leben erlebt habe, weil ich mit 16 Jahren gläubig geworden bin. Weil ich begriffen habe, dass Jesus der Herr meines Lebens sein will und weil er auch in diesem Bereich Freundschaft, Beziehung, Sexualität mitreden durfte, beziehungsweise mich leiten konnte und durfte, nicht immer. Auch da waren Momente dabei, wo man versucht hat, auszubrechen aus dem Joch Jesu. Alles andere wäre gelogen. Aber Jesus hat mich immer wieder eingeholt und er hat mich zum Beispiel in eine wunderbare Ehebeziehung geführt, die wir nun seit über 30 Jahren führen. Und da ist so viel an Bewahrung drin, wenn ich das jetzt vergleiche mit den Leuten, die zu uns in die Lebensgemeinschaft kommen, die schon so viel Tohuwabohu in ihrem Leben hinter sich haben. Die schon so viel an Prägung, an belastenden Erlebnissen, an Trennungsschmerz. Zum Beispiel, wenn ein uneheliches Kind da ist, an einem Schuldbewusstsein, dass man einem Kind nicht gerecht werden kann und so weiter, da ist. Wenn ich das vergleiche mit meiner Biografie, da kann ich einfach nur sagen, Herr Jesus, hab Dank. Hab Dank, dass du mir mit 16 Jahren begegnet bist. Hab Dank, dass ich begriffen habe, dass auch dieses Thema von dir geführt sein soll. Hab Dank, dass ich es trotz aller Versuche auszubrechen irgendwie lernen konnte, in deinem Joch zu bleiben. Und hab Dank, dass dein Wort stimmt. Dass dein Joch wirklich sanft ist. Und dass man bei dir Ruhe finden kann für die Seele. Und das wünsche ich euch. Ich wünsche euch, dass ich heute ein Stückchen dazu beitragen kann, dass ihr mal eines Tages zurückschauen könnt und sagen könnt, wie gut, dass ich früh gelernt habe, auch diesen Lebensbereich mit Jesus zu durchdenken, auch diesen Lebensbereich unter seinem Joch zu leben. Was für ein Segen in meinem Leben. Ihr könnt ja nachher meine Tochter fragen, ob das ein Segen ist, wenn man in einer heilen Ehe aufwächst. Ob das ein Segen ist, wenn Mama und Papa zusammenbleiben. Wenn das ein Segen ist, wenn man einfach in so einer Geborgenheit aufleben darf. Wie viele Kinder können das nicht erleben? Vor kurzem gab es bei uns in Regensburg ein schreckliches Ereignis. Ein junger Mann hat sein Kind, das er mit einer jungen Frau unehelich hatte, der hat dieses Kind in den Kühlschrank gesteckt. Der hat dieses Kind, weil dieses Kind nicht aufgehört hat zu schreien, in die Badewanne getunkt. Der hat es an den Füßen über Kopf gehalten, weil er gar nicht die Nerven für ein Kind hatte. Aber das Kind war geboren. Es war gezeugt. Also war da irgendwie Freundschaft, Beziehung, Sexualität da. Aber es war gar keine Reife da, um Freundschaft, Beziehung, Sexualität zu leben. Und das müssen alle Mann mit ausbaden. Das muss dieser Mann mit ausbaden, der jetzt vor Gericht kommt. Das muss dieses Kind mit ausbaden, das vielleicht ein Trauma für sein Leben hat. Das muss diese Frau mit ausbaden, die mit so einem Partner zusammen war und das irgendwie regeln muss. Wahnsinn. Wahnsinn. Lasst mich dieses Thema beginnen, indem ich ganz, ganz weit vorne beginne. Ich beginne in der Schöpfungsgeschichte. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir den Satz: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Wer die Bibel gut kennt, der weiß, dass das eine Kardinalstelle zu dem ganzen Thema ist. Freundschaft, Beziehung, Sexualität, Ehe. Als Jesus mal gefragt wurde, ob denn Ehescheidung rechtmäßig ist, hat er auf diesen Satz zurückgewiesen. Er hat die Menschen zurückgewiesen auf die Schöpfungsordnung. Er hat sie zurückgewiesen auf die ursprünglichen Gedanken Gottes. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch ein Stück bekannt machen. Wenn wir das hier lesen, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seinem Weib anhängen und sie werden sein ein Fleisch. Dann beschreibt die Bibel etwas, was Gott schöpfungsmäßig in jedem Menschen angelegt hat. Wer hat eine Mutter und einen Vater? Ich sehe so wenig Hände. Alles Weisen, oder? Okay, ja, die meisten von euch, nehme ich mal an, oder fast alle oder alle, haben einen Vater und eine Mutter. Und trotzdem gibt es da irgendwann den Punkt in meinem Leben, wo ich irgendwie, ja, ich nabel mich ab von Mama und Papa. Ich will nicht mehr das Kind meiner Eltern sein. Ich habe einige unter euch gesehen, die sind so in dem Alter, so 12, 13, 14, 15, 16. Das ist eine ganz spannende Zeit, eine sehr schwierige Zeit auch mit den Eltern, weil die sind da so komisch. Die wollen da dauernd irgendwas von einem, was man selber nicht mehr will. Aber tatsächlich ist es eine ganz wichtige Zeit im Leben. Nämlich die Zeit, die Gott schöpfungsmäßig sozusagen in jeden Menschen hineingelegt hat. In der Pubertät beginnt der Mensch, sich abzunabeln von Mutter und Vater. Hier wird es vom Mann besonders genannt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das hat sicher etwas damit zu tun, dass, sage ich einmal, die Hauptverantwortung in der Bibel immer beim Mann liegt. Ihr Männer, ihr seid heute Abend ganz, ganz, ganz besonders gefragt. Egal, ob ihr 13 seid oder 35 oder 40, wir Männer sind ganz wichtig. Und wir Männer haben eine ganz hohe Verantwortung. Und dieser Prozess, dass ich sozusagen vom Kind zum Mann werde oder vom Kind zur Frau werde, der beginnt zum Beispiel damit, dass plötzlich erotische Gefühle auftauchen. Dass plötzlich irgendwie ich merke, Mensch, mein Körper verändert sich und ich habe andere Interessen und da ist irgendwas, das wird jetzt neu und vorher haben mich die Mädels gar nicht interessiert, nur mein Fußball, sag ich mal. Und plötzlich verändert sich das und ich will auch nicht mehr als Kind gesehen werden. Ich werde Mann und ich will Mann sein und ich werde junge Frau und ich will junge Frau sein. Und es beginnt sich sozusagen was abzunabeln. Und dieser Prozess ist ganz, ganz wichtig. Weil dieser Prozess, die Grundlage, führt zur Ich-Wertung. Ich kann euch nur eines sagen. Wenn zwei Menschen heiraten später oder eine Beziehung führen und es ist einer kein Ich geworden, das ist was Furchtbares. Das ist was ganz, ganz Furchtbares. Da gibt es Männer, die suchen in der Frau eigentlich eine Mutter. Und da gibt es Frauen, die suchen im Mann eigentlich einen Vater. Die klammern, die können nicht selbstständig leben. Aber das Ziel von uns Menschen ist, dass ich aus dem Kindsein herauswachse, ins Erwachsenenalter hineinwachse. Und das hat was mit der Ich-Werdung zu tun, dass meine Persönlichkeit wächst und dass ich eine eigene, eigenständige, selbstständige Persönlichkeit werde. Und jetzt sagt ihr zunächst einmal, was hat das Ganze mit dem Thema Freundschaft, Beziehung, Sexualität zu tun? Da fange ich an, weil es sehr, sehr viel damit zu tun hat. Wenn ihr jemals ein gesundes Mannsein und ein gesundes Frausein leben wollt, auch als Christen, dann muss es euch ganz wichtig sein, dass ihr selbstständige Personen werdet. Eine Ich-Findung bei Eltern ist normalerweise zunächst mal so, dass man weiß, was man nicht will. Ne? Ich will nicht mehr, dass man mir sagt, wann ich ins Bett gehe. Ich will nicht mehr, dass man mir sagt, ob ich rauchen darf oder nicht. Ich will auch nicht mehr, dass man mir sagt, sage ich mal, mit wem ich mich treffen kann. Und ich will auch nicht mehr, dass man mir sagt, ob ich ein Bier trinken darf oder nicht. Das will ich alles nicht mehr. Und die Mädels wollen auch nicht mehr, dass die Mama ihnen sagt, mit welchem Jungen sie sich treffen dürfen und mit welchem Jungen nicht. Die Ich-Werdung hat zunächst mal ganz viel damit zu tun, dass ich mich abgrenze. Aber dann wächst etwas Neues, dass die Ich-Werdung normalerweise in einer Gruppe, in meiner Clique, in meinem Freundeskreis auch ist, dass ich lerne, ich zu sein mit anderen Leuten. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit. Und viele Frauen und junge Frauen überspringen diesen Moment und viele junge Männer überspringen diesen Moment. Deshalb spreche ich ihn an. Unsere Kultur ist krank. Wir haben sexuelle Gedanken im Kopf, bevor wir Persönlichkeit geworden sind. Da gibt es 13-Jährige, die sich schon mit der Frage rumquälen, wann sie endlich mal mit jemand schlafen dürfen, damit sie Frau sind oder Mann sind. Leute, das ist krank. Tut mir leid, das ist krank. Mit 13 muss ein ganz anderes Thema vor mir stehen. Mit 13 muss das Thema vor mir stehen, werde ich selbstständig? Bin ich ein Mensch, der sich zur Selbstständigkeit hin entwickelt? Wisst ihr, was wir im Moment in Deutschland haben? Wir haben ganz viele Männer und Frauen, die Beziehung leben und die Sexualität leben und die keine Persönlichkeit geworden sind. Und die nicht selbstständig stehen können. Die können weder einen Haushalt selbstständig führen, noch können sie mit ihren Finanzen selbstständig umgehen, noch können sie, wenn Spannung kommt, diese Spannung selbstständig aushalten. Sie können keinen Konflikt selbstständig regeln. Sie können nicht morgens regelmäßig aufstehen und in die Arbeit gehen oder sie können keine schwierige Arbeit durchhalten. Das alles können sie nicht. Aber sie leben Beziehung und Sexualität. Und die Auswirkungen in der nächsten Generation werden verheerend werden. Wir haben, seit ich aus dem Urlaub zurück bin, und es sind noch keine 3 Wochen, haben wir ungefähr 8 Anfragen an unser Haus gehabt. 8 Anfragen. Wir haben 11 Plätze, 10 bis 11 Plätze, die manchmal ein ganzes Jahr besetzt sind. In 3 Wochen 8 Anfragen. Von Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Weil sie es nicht gelernt haben, selbstständig zu werden. Was will ich damit sagen? Euch junge Leute, es sind ganz viele da, habe ich gesehen, zwischen 12 und 16. Ich möchte euch was ganz Wichtiges auf den Weg geben. In dieser Zeit wachen erotische Gefühle auf. Und das ist gut so. Das ist gut so, weil es Schöpfung Gottes ist. Und ihr braucht euch nicht dafür schämen. Wenn ich plötzlich als Junge spüre, oh Mann, früher in meiner Klasse haben mich die Mädels nie interessiert, aber jetzt ist da plötzlich eine und die mag ich, dann schämt euch nicht dafür. Das ist Schöpfung, das ist gut so. Und andersherum ist es auch gut so. Aber euer Hauptthema in dieser Zeit muss ein ganz anderes sein. Euer Hauptthema muss in dieser Zeit sein, dass ihr in eurer Clique, in eurem Freundeskreis, zu Hause, an vielen Stellen schaut, dass ihr euer Ich entwickelt, eure Persönlichkeit entwickelt und selbstständig werdet. Und es ist eine lohnende Aufgabe. Ich bin mit 15 Jahren in den Multimarkt gegangen und habe da Wägelchen geschoben. Habt ihr schon mal auf dem Parkplatz so die Leute gesehen, sag ich mal, diese Einkaufswägen zurückholen? Wir haben einen riesen Parkplatz gehabt und mein Job war, die Einkaufswägen zurückzuholen. Ich habe das mal geschafft, 65 Einkaufswägen in der Schlange vom Ende vom Parkplatz bis zum Multimarkteingang zu schieben. Durch Autos durch. Ganz knapp, das war, musste man lernen, sag ich mal. Aber ich habe mit 15 Jahren angefangen zu arbeiten und ich wage hier zu sagen, dass das ganz viel damit zu tun gehabt hat, dass unsere spätere Ehe und Beziehung so gut geklappt hat. Und wer meine Frau kennt, der weiß, dass die auch ganz früh in vielen Bereichen versucht hat, selbstständig zu werden. Und es ist ein Bereich, warum unsere Beziehung und unsere Ehe so gut geklappt hat. Lasst euch das mal gesagt sein, aus folgendem Grund. Weil in dieser Zeit, wo diese ganzen Gedanken anfangen, wollen die mich vollkommen einnehmen. Ich kenne 15-Jährige, die stundenlang vorm Internet hocken. Was schauen die sich da an? Pornografische Seite. Ohne Frage, in dem Alter ist es total spannend. Aber ohne Frage, das ist eine absolute Fehlinvestition, die sich irgendwann schwer rächen wird. Ganz schwer wird die sich rächen. Denkt darüber nach, dass ihr ein ganz anderes Ziel habt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich sage das nicht aus Spaß und der Freude, ich sage euch das, weil ich das erlebe. Wir haben bei uns in der Therapie 30-Jährige, die nicht Männer geworden sind. Und 35-Jährige, die nicht Frauen geworden sind. Und ihr komplettes Leben ist daran gescheitert bis dato. Und deshalb lasst euch, obwohl diese ganzen Gefühle auftauchen, lasst euch von ihnen nicht vollkommen einnehmen. Sondern schaut, dass ihr euch in eure Jugendgruppe investiert und Verantwortung übernehmt. Schaut, dass ihr euch zu Hause investiert und Papa und Mama Dinge abnehmt, verantwortlich. Schaut, dass ihr vielleicht in eurer Schulklasse Verantwortung übernehmt. Schaut, dass ihr irgendwo einen kleinen Job findet und für euch selber mal arbeitet und Geld verdient. Schaut einfach, dass nicht, sag ich mal, die aufwachende Sexualität alles in euch blockiert. Sondern wisst, der erste Schritt für ein gesundes Leben ist, dass meine Persönlichkeit sich entwickelt. Gehen wir weiter. Hier steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Wisst ihr, es gibt ein ganz interessantes Phänomen. Wenn einer verliebt ist, müsst ihr den zu seiner Verliebten tragen. Habt ihr schon mal einen gesehen, der verliebt ist, den man dahin tragen muss? Der geht davon alleine hin. Als ich in meine Irmi verliebt war, war ich 7 Abende in der Woche bei ihr. Ging auch, weil wir so nahe beieinander gewohnt haben, bis ich dann mal einen Block bekommen habe. Ich durfte nur noch 6 Abende kommen. irgendwie war es halt doch zu viel mit mir. War auch gut, sag ich mal, musste ich mal wieder einen Abend üben, mit meinen Kameraden zurechtzukommen oder mit mir selber. War eine gute Übung, eine super Übung, kann ich nur jedem empfehlen, sag ich mal. Aber es ist so, wenn dann in späteren Jahren in uns dieses Mannsein oder dieses Frausein auftaucht, dann ist es so, dass es uns mit Magneten zueinander zieht. Das ist so. Wichtig ist nur eins, dass das dann irgendwann personal wird. Was meine ich denn damit? Also, ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich phasenweise in meinem Jugendkreis in drei Mädels gleichzeitig verliebt. Entschuldigung, wenn ich sowas sage. Ich habe beschlossen, ganz ehrlich zu sein. Übrigens hier ein kleiner Exkurs. Ich würde gerne ganz viele Fragen beantworten, kann ich nicht, weil ich nicht weiß, welche Fragen ihr habt. Aber ich mache ein Versprechen. Jeder, der mir heute Abend eine Frage stellt, kriegt eine ganz ehrliche Antwort. Nach dem. Okay? Nach dem. So. Okay. Also, zeitweise war ich da in drei Frauen gleichzeitig verliebt. Das ist nun mal so. Am Anfang, sage ich mal, ist es ja einfach nur so, boah, Frauen, Wahnsinn, was sind das für beeindruckende Wesen. Und dann, irgendwann, hoffe ich doch, bei mir hat es jedenfalls funktioniert, wird man so reif, dass man dann sich von den drei möglichen Kandidatinnen für eine entscheidet. Da gibt es auch leider manchmal noch das Ding, dass man sich dann umentscheiden muss. Das ist übrigens ganz wichtig. Ich merke manchmal, dass in meiner Umgebung Christen sind und Christinnen sind, die sich immer mit der Frage rumquälen, ist es der Richtige? Und wenn ich mich jetzt falsch entschieden habe und so weiter und so fort, da sage ich immer ganz einfach Folgendes. Bevor du ihn nicht kennst, kannst du es nicht wissen. Du darfst eine Beziehung führen, nur für die Beziehung so, dass sie zu Ende gehen könnte, ohne dass ein Mensch daran kaputt geht. Das eigentlich eine gute Grundlinie, oder? Ich habe auch in den Beziehungen mit meinen Freundinnen vor meiner Frau viel gelernt als Mann, was für eine Frau wichtig ist. Ich habe viel gelernt, aber ich habe nirgends einen Scherbenhaufen hinterlassen. Ich kann zurückgucken und ich kann sagen, ich habe keinen Scherbenhaufen verlassen, zurückgelassen. Manchmal kann das nicht jeder sagen. Da gibt es dann Gott sei Dank bei Jesus Gnade, da gibt es viel Gnade. Aber ich denke, dass das ein ganz wichtiges Ziel sein sollte, als Frau oder als Mann, dass ich sage, ich spiele nicht mit einem Menschen. Das mache ich nicht. Manchmal flirten wir ja gerne. Gell? Ich entdecke mich manchmal dabei, wie ich gerne flirte. Aber da muss ich immer aufpassen. Wir sagen, Vorsicht Thomas, es gibt einen Punkt, wo du aufhören musst, weil du willst nicht in einem Menschen etwas wecken, was keine Zukunft hat. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wecke ich jetzt in einem Menschen etwas, was keine Zukunft hat? Und wenn ich zum Beispiel mich entschieden habe für ein Mädchen in der Jugendgruppe, dann kann ich nicht so mit drei anderen Mädchen gleichzeitig flirten, als ob sie nur eine Chance hätten. Das geht halt nicht. Gell? Wir haben gerade immer wieder das, dass Bewohner sich im Internet auf Christ sucht Christ oder himmlisch plaudern, habe ich jetzt gehört, habe ich auch noch nicht gekannt, himmlisch plaudern. Ganz interessant, sehr viele attraktive Frauen drin, habe ich jetzt gesehen, dass die sich da anmelden. Und dann sage ich immer, wenn du jetzt mit einer näheren Kontakt hast, dann bitte hör auch auf mit fünf anderen gleichzeitig. Weil das eine Riesengefahr ist, dass man immer mit allen gleichzeitig macht. Hier steht es, dass ein Mann seiner Frau, seinem Weibe anhangen wird. Und das ist ein ganz tiefer Ausdruck. Zunächst mal würde ich sagen, hat Gott alles schöpfungsmäßig in uns hineingelegt. Gott hat es in mich hineingelegt, dass es mich zu einer Frau treibt. Und jetzt musste ich das Leben lernen, dass das personal mich zu meiner, dass das meine Irmi betrifft und dass wir sozusagen aneinander hängen. Wisst ihr, was hier im Hebräischen für ein Wort ist? Das ist ein Bildwort. Da werden zwei Menschen zusammengeleimt. Ich weiß nicht, wer von euch Schreiner ist. Aber es ist ja phänomenal eigentlich. Man kann zwei fremde Hölzer zusammenleimen und es gibt eine ganz, ganz starke, tragfähige Verbindung. Und genau das ist hier gemeint, dass im Grunde genommen in diesem Prozess, dass Gott mich, dass ich es erleben darf, wie mich eine Frau anzieht oder ein Mann anzieht, dass sich da diese Grundvoraussetzung sozusagen vollzieht, dass ich immer tiefer mit einem Menschen zusammenwachse. Dass ich immer mehr mit ihm verleimt werde. Das Leimholz hat nur ein Problem. Habt ihr schon mal probiert, ein Leimholz auseinanderzumachen? Wenn ihr zwei Hölzer, die zusammengeleimt sind, wenn ihr die anschließend wieder trennen wollt, geht ein Holz dabei kaputt. Das bringt ihr nie mehr so getrennt, nie mehr, dass das genau an der Leimkante sozusagen aufgeht und die zwei Hölzer völlig vollwertig sind. Sondern im Regelfall splittert von einem Holz was ab, das trennt sich neben der Leimkante. Und das ist die Erfahrung. Und das ist auch die Erfahrung, warum wir als Christen zum Beispiel die Sexualität glauben und wissen, dass sie eigentlich in die Ehe gelebt wird, die volle Sexualität in der Ehe gelebt wird. Dazu sage ich gleich noch was. Weil, wenn eine Trennung erfolgt und wir haben komplette Lebensgemeinschaft gelebt, dann ist es so, dass immer irgendwo auch was kaputt geht. Es ist bei jungen Menschen so, dass sie das gar nicht glauben. Im ersten Moment. Weil sie sagen, warum? Sie wollte das Leben, ich wollte das Leben, wir haben doch das ernst gemeint, ich habe doch von niemandem was gefordert, was er nicht freiwillig gegeben hat und so weiter. Aber das Problem ist, dass ich in jungen Jahren Spätfolgen nicht überdenken kann. Ich sage euch jetzt mal als Seelsorger eine Spätfolge. Stellt euch mal vor, wenn das nicht in der Reihenfolge, wie Gott es will, sozusagen geschieht, sondern vorgezogen wird, dieses Einfleischwerden. Und ich lebe das jetzt mit einem Partner und das kommt nicht zur Ehe. Aus irgendwelchen Gründen. Weil der andere doch mir nicht passt oder ich dem anderen nicht passe oder irgendwelche Entwicklungen. Nehme ich diese Vorerfahrung in meine Ehe mit hinein. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch verheiratet ist. Keine Ahnung. Kann ich so nicht sehen. Ich kann abschätzen, dass vielleicht einige von euch verheiratet sind. Es ist eine Illusion, dass in der Ehe Sexualität immer wunderbar klappt. Ich sag mal, in der Ehe muss Sexualität gelernt werden, so dass sie erfüllend erlebt wird. Es muss regelrecht gelernt werden. Beim einen Paar geht es leichter, beim anderen Paar geht es schwerer. Das hängt ganz stark von allen Umständen zusammen. Das ist nicht leicht. Das hängt damit zusammen, wie das Paar harmoniert. Das hängt damit zusammen, wie die Umstände sind. Das hängt damit zusammen, ob ein Kind kommen könnte oder nicht kommen könnte. Wie die Eltern zur Beziehung stehen und. Da gibt es ganz viele Dinge. Aber wisst ihr was? Ich habe einen großen Schatz. Ich habe einen riesen Schatz. habe in meinem Leben nur mit einer Frau geschlafen. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit. Und das ist ein Riesenschatz. An die Älteren unter euch, ich habe in der Seelsorge immer wieder Männer, die das nicht ausgehalten haben, auch dann manchmal zu Prostituierten gegangen sind, die danach ein Riesenproblem hatten in ihrer Ehe, weil wenn es einmal eine Zeit lang in der Ehe nicht so gut lief und wenn einmal eine Zeit lang in der Ehe irgendwo das Ganze nicht harmoniert hat und gerade der körperliche Bereich nicht erfüllend war, wo hat es sie hingezogen? Logisch, zu Prostituierten. Weil da haben sie das in der Frühzeit ihres Lebens unwahrscheinlich erfüllend erlebt. Was ich damit sagen will, ist, es gibt manchmal Spätfolgen, die man nicht absehen kann in jungen Jahren, die man nicht kennt. Ich habe mir eingebildet, ich könnte mit 26 Jahren Pastor sein. Heute weiß ich, das war völlig überheblich. Ich fühle mich jetzt mit 51 Jahren, langsam fähig dazu, Menschen zu lehren. Weil dazu gehört eine Lebensweisheit. Dazu gehört, dass man ganz viel Erkenntnis durchs Leben gewonnen hat. Hier steht es, dass ein Mann seinem Weib anhangen wird. Und das wäre schon ein ganz wichtiger Punkt für die Frage Freundschaft, Beziehung, Sexualität. Wenn ihr das beantworten könnt, wenn ein Mann sich selber erfährt als jemand, der in eine ganz enge Beziehung zu einer Frau gehen kann, dann hat er eine wunderbare Voraussetzung für eine Ehe, die von Jesus her gelingt. Ehe ist das engste Team, das es gibt. Wenn einer von euch gerne Fußball spielt und es nicht mal schafft, mit den anderen 11 Spielern im Team zu spielen, sondern ausrastet, wenn einer im eigenen Team einen Fehler macht und man kassiert ein Tor, dann kann ich euch jetzt schon sagen, das muss die Frau später mit ausbaden. Weil es gibt keine engere Beziehung als eine Ehe. Da ist man ja quasi auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert. Und deshalb ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ich als Mensch eine Teamfähigkeit entwickle. Hier haben wir unter uns ein Ehepaar, das hat erst vor kurzem geheiratet. Bärbel und Rudi, wo seid ihr denn? Wo? Ja, sehr gut. Die zwei habe ich erst getraut vor ein paar Wochen. Die haben ganz spät geheiratet, die zwei. Und wisst ihr was? Ich habe die zwei mit gutem Gewissen geheiratet. Wisst ihr warum? Weil die beiden teamfähig sind. Und das habe ich sofort gemerkt. Wenn zwei Menschen teamfähig sind, wenn die in ihrem Freundeskreis oder die Bärbel jahrzehntelang in der Gemeinde mit Menschen klarkommt, das ist eine super Ausgangsebene. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass ich mich selber frage, kann ich das? Kann ich ganz, ganz eng mit einem Menschen leben? Wir haben uns unterhalten über einen Bewohner, der oft sehr launisch ist. Der oft sehr, wenn ihm was nicht passt, seine Aggression rauslässt, seinen Unmut rauslässt. Wenn ihr so etwas an euch erlebt, dann geht in die Stille zu Jesus. Weil wenn sich das nicht ändert, dann wird das eine schwerwiegende Hypothek für eine spätere Ehe. Ganz schwerwiegend. Das ist total wichtig, dass ihr wisst, hier geht es um eine ganz, ganz enge Beziehung. Als Frauen würde ich euch an dieser Stelle auch noch einen ganz wichtigen Ratschlag geben. Beobachtet mal den Mann. ein Mann ist immer so, der braucht in gewisser Weise nur ein bisschen eigene Freiheit. Also wenn ihr einem Mann völlig die Freiheit nehmt, dann passiert was mit ihm. Oder Katharina, wie ist das mit deinem Bene? Sie nickt den Kopf. Ja. Habe ich doch richtig gewusst. Ja. Also bei Männern ist es wie mit dem Gummibandprinzip. Wisst ihr das Gummibandprinzip? Lasst einen Mann manchmal ein bisschen gehen, dann kommt er von alleine wieder zurück, weil dann fühlt er sich wohl und dann wird er wieder zurückgezogen. Es gibt eine gewisse, dass eine junge Frau auch mal mit klarkommen muss, dass der Mann jetzt, was weiß ich, heute guckt er mal Fußball oder sowas. Oder heute will er mal irgendwas für sich machen. Die Frau übrigens auch, das ist auch ganz wichtig. Aber die Frage ist, der Mann, der jetzt um mich wirbt, ist es ein Mann, der wirklich eine Lebensbeziehung mit mir eingehen will? Im Bild gesprochen, versteht ihr, die zwei Hölzer, die sollen zusammengeleimt werden. Wir haben heute ganz viele Männer, die wollen Spaß und Fun, aber die wollen keine Verantwortung. Die wollen schon eine gewisse enge Beziehung, wenn es ihnen danach ist. Aber wenn es ihnen nicht danach ist, dann wollen sie lange Zeit mal Abstand. Ganz vorsichtig. Wenn so ein Mann in euer Leben tritt, egal wie attraktiv der aussieht, egal wie gut er reden kann, egal welche erotische Ausstrahlung der hat, seid wirklich vorsichtig. Weil letztlich werdet ihr das, was ihr sucht, als Frauen, nur dort finden, wo sich ein Mann völlig mit euch verbindet. Wo der in guten wie in schlechten Zeiten an eurer Seite steht. Wo der da ist, wenn ihr weint, und wo der da ist, wenn ihr lacht. Wo der einfach da ist. Sich wirklich mit euch verbinden. Und in diesem Zusammenhang lesen wir dann, und die zwei werden ein Fleisch sein. Ich glaube, und es ist sicher so, wenn ihr die Bibel studiert, dass die volle geschlechtliche Gemeinschaft eigentlich in den Bereich der Ehe gehört. Ich weiß, dass ich jetzt etwas sage, was nicht alle erreichen. Viele leben vielleicht schon in einer Beziehung oder haben schon in einer Beziehung gelebt und haben die geschlechtliche Gemeinschaft schon gelebt. Ich spreche nicht über euch den Stab. Ich weiß, wie schwer das war, in jungen Jahren da irgendwo eine Grenze zu wahren. Ich habe da kein Recht, über irgendjemanden einen Stab zu brechen. Jesus bricht auch keinen Stab. Er ist mit seiner Gnade da für jeden Einzelnen, der das erlebt hat. Aber es macht ganz tiefen Sinn, dass die Bibel die Geschlechtsgemeinschaft eigentlich in den Bereich der Ehe legt. Dort, wo zwei Menschen sich vorher füreinander entschieden haben. Denn wenn ihr euch das mal vorstellt, wenn ich mich einem Menschen geschlechtlich hingebe, ist es eigentlich eine der tiefsten Äußerungen, die ein Mensch überhaupt in seinem ganzen Leben haben kann. Das ist was ganz Tiefes, Seelisches. Und das braucht Zukunft. Das ist auf Zukunft hin angelegt. Und das braucht auch ein gutes Gewissen. Ich weiß noch, wir haben uns ja auch durchgequält, sag ich mal, als junges Paar, bis wir endlich heiraten konnten. Übrigens bin ich deshalb ein Verfechter von Frühehen. Aber nicht, dass jetzt die 15-Jährigen sagen, ich hätte gesagt, sie sollen mit 15 heiraten. Nein, ich bin ein Verfechter von Frühehe aus folgendem Grund, weil ich das, was in Deutschland passiert, unsinnig finde. Wir haben in unserem Land Menschen, die haben ihr Leben bis 35 verplant. Und dann irgendwann wollen sie in ihrem Leben Beziehung leben. Das ist aber eigentlich nicht schöpfungsmäßig. Warum sollte Gott einen jungen Mann und eine junge Frau, sagen wir mal zwischen 12 und 15 oder 12 und 16, die Sexualität aufwachen lassen, wenn er eigentlich geplant hat, dass man vielleicht erst mit 35 oder 40 heiratet? Warum? Welchen Sinn sollte das machen? Ich glaube, wir legen uns da ganz, ganz, ganz viel Last auf, auch in unserem Land, weil jeder schon plant, seine Karriere plant und plant und plant und plant und er hat eigentlich gar keinen Raum für eine Partnerschaft in dieser Planung. Das wäre ein Thema, da müsste man sich mal selber unterhalten, wie das sein kann, was das bedeutet im Klartext. Ich bin der Meinung, dass man eigentlich so planen sollte, dass man irgendwann auch in absehbarer Zeit eine Lebensgrundlage hat, da kann man immer weiter planen. Kann immer noch mal im Leben weitermachen, aufstocken, dazulernen, weitermachen und so weiter. Aber man muss auch mal irgendwann eine Lebensgrundlage haben für eine Partnerschaft und für eine Beziehung. Aber das Ziel ist, dass tatsächlich zwei Menschen ein Fleisch werden und an dieser Stelle spielt die Sexualität eine hohe Rolle. Und ich möchte euch sagen, Sexualität ist was Schönes. Was unwahrscheinlich Schönes. Das ist eine unwahrscheinliche Gottesgabe. Das ist wie eine Möglichkeit, wirklich eine Möglichkeit, wie zwei Menschen eins werden können. Hat Gott uns körperlich die Möglichkeit gegeben, etwas ganz Wertvolles zu erleben. Und das Erleben ist tatsächlich, dass wenn ihr in eine Ehe kommt und wenn ihr in einer Ehe viel auf geistig-seelischem Gebiet miteinander harmoniert und viel auf körperlichem Gebiet miteinander harmoniert, dass ihr immer tiefer zusammenwächst. Dieses Ein-Fleisch-Sein meiner Meinung nach meint nicht nur die Sexualität, es meint viel mehr. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, in 50 Jahren an einem Grab zu stehen oder wird ein Mensch begraben, das war euer Mann oder eure Frau. Und ihr fühlt, als ob euch jemand ein Stück aus eurem eigenen Leib reißt. Das ist das, was hier geschehen ist. Dass im Prinzip zwischen einem Mann und einer Frau so eine tiefe Beziehung herrscht, dass die so eng zusammenleben, dass man im Grunde genommen, wenn der andere dann durch den Tod weggerissen, wirklich merkt, wir sind völlig eins gewesen. Mir fehlt ein Riesenteil. Ich habe diesen Schmerz zigmal miterlebt. Als Pastor muss man ja oft viele Menschen begraben. Und ihr müsst ja jetzt noch lange nicht daran denken. Aber dieser Schmerz hat eine wunderbare Sonnenseite. Weil diesen Schmerz werde ich nur erleben, wenn ich mit einem Menschen total verbunden bin. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel, wo jeder Einzelne von euch hinkommen soll. Gott will das, wenn ihr zur Ehe berufen seid. Es gibt auch eine Berufung zur Ehelosigkeit, aber dazu vielleicht persönlich mehr. Wenn ihr zur Ehe berufen seid, will Gott, dass ihr eines Tages in so eine tiefe Lebensbeziehung kommt, dass ihr sagt, ich und mein Mann oder ich und meine Frau, wir sind total zusammengewachsen. Ich wünsche euch, dass ihr da hinkommt. Ich wünsche euch, dass ihr in allen Fragen, die ihr habt, eure Bibel studiert, vielleicht Menschen habt, die ihr fragen könnt. Wir haben unser ganzes Leben lang, schon als Jugendlicher, hatte ich einen Jugendleiter, den konnte ich alles fragen. Alles. Und später in den Ehejahren, in den ersten Ehejahren, haben die uns total begleitet. Wir konnten alles fragen. Das war Gold wert. gesagt, es war unglaublich viel wert. Und ich wünsche euch das, dass ihr das bekommt. Und ich wünsche euch das, dass ihr das erleben dürft, wie ihr, indem ihr diesen ganzen Bereich Freundschaft, Beziehung, Sexualität, indem ihr den durchdringen lasst von Jesus und immer vom Ziel her denkt, immer vom Ziel her denkt. Auf viele Einzelfragen findet man keine Antwort. Wann darf ich jetzt mein Mädchen zum ersten Mal küssen? Darf ich sie jetzt schon streicheln und wie weit darf ich sie jetzt streicheln? Und auf all was weiß ich was. Man findet da oft keine ganz genaue Antwort. Aber denkt immer vom Ziel her. Und betet schon vom Ziel her. Und geht auf das Ziel zu. Wir wollen eines Tages völlig zueinander stehen. Und dann wollen wir das Letzte miteinander teilen.